Herzlich willkommen bei Viertelpause, dem neuen Hockey-Podcast. Mit Chris Faust und Sören Wolke. Produced by Upchoice. Herzlich willkommen bei Viertelpause, eurem Hockey-Podcast in der Woche nach dem Final Four in der Halle in Frankfurt. Diesmal ist es nicht eine Woche vor irgendwas, sondern die Woche danach. Chris, ich hoffe, das ist für dich mal in Ordnung. Herzlich willkommen.
Hallo zusammen, es ist aus der neuen Hallenhockey-Hauptstadt Frankfurt. Guten Tag. Ja, ist für mich in Ordnung. Es war sehr intensiv, um es jetzt mal diplomatisch auszudrücken. Und heute werden wir mal alles zerpflücken.
Sportlich, inhaltlich, alles, was drumherum passiert ist. Bei uns erfahrt ihr alles, was wichtig war an diesem Wochenende. Und zuallererst einmal, Viertelpause war vor Ort, vorne im Foyer, gegenüber vom Hockey-Kiosk stand, haben Chris und ich euch ab und an mit unseren Analysen beglückt und dann natürlich auch noch Interviews geführt und euch auf Instagram und Co. mitgenommen in die Frankfurter Süwag Arena. Chris, es war erstmal ein totales Fest. Ich fand es total cool, dass wir mit Viertelpause da waren. Und ich glaube auch, dass die Leute das auch ganz nice fand, uns mal auch zu sehen. Das ist mir ganz oft gesagt worden, ach Mensch, du bist Sören, ich kenne nur deine Stimme, ich weiß gar nicht, wie du aussiehst. Also ich glaube, das war auch mal ganz cool.
Ja, ja, das war so das Feedback. Wir müssen uns nur fürs nächste Mal irgendwas mit dem Ton einfallen lassen. Ne? Saulaut in der Halle.
Aber Idee von mir, Hallenatmo runterdrehen und uns hochdrehen.
Ja, schön zu hören. Super Idee. Total realistisch.
Ganz innovativ, ja.
Genau, wir übernehmen den Laden, kein Problem. Nein, aber war schon witzig, war eine gute Sache. Jo, Junge, fang an.
Und ich bin heiß. Ja, ich fange gerne an mit den Damen. Aber zuerst möchte ich euch erstmal unseren Partner der heutigen Folge vorstellen. Und das ist die Hockeymarke Grace. Wie schon letzte Woche, auch diese Woche. Grace, da findet ihr alles, was das Hockeyherz begehrt. Über Schläger, Schuhe, Handschuhe, Schlägertaschen. Ich weiß gar nicht, was noch alles.
Auch im guten Fachhandel erhältlich. Ne? Bei euch an der Ecke, kauft im Fachhandel nicht online, sonst gibt's uns bald nicht mehr.
Und online findet ihr das Ganze aber nichtsdestotrotz unter grace.de im Online-Shop, da könnt ihr euch mal durchwühlen.
Wenn ihr irgendwo wohnt, wo es kein Fachhändler gibt.
Gibt's ja auch Ecken, leider Gottes, in Hockey-Deutschland, wo der nächste Fachhandel dann doch ein paar Autostunden mal entfernt ist. Leider Gottes ist das so. Da ist dann grace.de definitiv die richtige Adresse für euch. Du hast gerade durchwühlen, oder ich habe gerade durchwühlen gesagt, Chris, UAC gegen Mannheimer AC bei den Damen, Halbfinale 1. Der Mannheimer AC hat sich ordentlich durchgewühlt vor dem UAC-Tor. Das war jetzt vielleicht nicht die beste Überleitung, trotzdem passt sie ganz gut, Chris. Der Mannheimer AC gewinnt aufgrund von ja vier doch recht, ich möchte mal sagen, vermeidbaren Gegentoren beim UAC mit 5-3 am Ende.
Also das war schon, die Torfrau vom UAC hat mir dann irgendwann also auch ja wirklich leid getan, weil die hatte jetzt keinen Schokoladentag. Ich nehme es schon mal vorweg, ich lag so gut wie bei allen daneben. Und das lag wirklich auch daran, dass die eigentlich favorisierten Mannschaften oder auch Spiele, wo wir uns drauf gefreut haben, am Ende des Tages nur spannend war, weil es ins Penalty-Shootout ging. Und besagte, vorausgesagte Favoriten in Frankfurt mir sagen, haben die PS nicht auf die Gasse bekommen. Aber am Ende des Tages war es so, ja. Und für mich ganz klar, der UAC schlägt sich selbst in diesem Halbfinale gegen Mannheim. Das soll nicht die Leistung vom MHC schmälern. Im Gegenteil, die haben es brav gemacht. Die haben ihr Ding runtergespielt. Die haben kontinuierlich gespielt. Die haben sich gesteigert. Tolle Mannschaftsleistung. Alles großartig. Aber der UHC, Sören, du hast sie eine Woche vorher gesehen bei euch und du hast sie am Samstag gesehen. Das waren jetzt nicht zwei Welten, aber puh, ja, das war schon nicht die Qualität, die sie in Berlin hatten.
Wobei ich auch sagen muss, ich fand sie auch in Berlin schon nicht so sonderlich überzeugend. Da war es einfach das Problem von den BHC-Damen. Das hatten wir ja letzte Woche schon thematisiert, dass man einfach vorm Tor nicht effizient genug war. Ansonsten hätte das Ganze auch durchaus anders ausgehen können. Deshalb hatte ich auch vor dem Spiel ich glaube, einzig richtigen Tipp des Wochenendes, indem ich auf die MHC-Damen getippt habe, die es am Ende auch gemacht haben. Spielverlauf lief aber eigentlich ganz gut für den UAC, frühes Tor durch Johanna Seelmecker und dann kam Mannheim. einer Didi Kreskin, Linda Benz, Fiona Felber und nochmal Kreskin mit den Toren. Der UAC kam zwar nochmal auf 3-4 ran durch Köllinger und Gesa Lubinski und dann am Ende Charlotte Hendricks mit dem Siegtor zum 5-3. Chris, Mannheim war somit fürs Finale qualifiziert am Sonntag. Ich sag mal so, es sollte nicht die einzige Mannheimer Mannschaft an diesem Wochenende bleiben. Und es gab ja eigentlich auch nur noch ein Spiel ohne Mannheimer Beteiligung und zwar das zweite Damenhalbfinale, Chris. HTLC gegen Düsseldorf. Wir hatten letzte Woche bei Tim Franziska Hauke im Interview, die auch gesagt hatte, wir hatten dieses eine Kackspiel gegen die Wespen drin, Zitat. Das sollte jetzt besser werden, haben ja auch auf dem Boden trainiert, Chris. Wir hatten eigentlich die HTLC-Damen alle ganz oben auf dem Zettel. Und dann kam alles ganz anders. HTRC, DRC 2-4 nach Shootout. Muss man auch sagen, HTRC und Shootout, letzte Woche hat das gut funktioniert. Zu Hause gegen die Wespen in Frankfurt war der Shootout dann aber nicht auf ihrer Seite. Es hat nämlich keine HTRC-Spielerin getroffen.
Ja, unglaublich. Ganz komisches Spiel auch. Ja, ich möchte nicht sagen, dass es nicht attraktiv war, aber wir hatten uns da schon ein gewisses Feuerwerk versprochen, aber ausgeblieben. Spannung durch PSO.
Lilly Stoffelsmann hatte die Düsseldorferin in der 19. in Führung gebracht. Katharina Kiefer glich dann zwar kurz vor der Pause aus, Mabel Brands brachte dann aber die Düsseldorferin eine Minute später in der 29. wieder in Führung. Und dann gab es nur noch Fenja Poppes Ausgleich in der 45. Für den Düsseldorfer C dann Mabel Brands und Elisa Greve erfolgreich im Shootout. Also zwei Düsseldorferin trafen, keine vom HTC, somit war das Ding durch. Paul Pongs sagte danach bei uns, als wir ihn dann in der Mixzone trafen, nicht über ein Shootout sprechen, das ist eine Lotterie. Wir hätten das Spiel in der regulären Spielzeit gewinnen dürfen mit den klaren Torchancen am Ende, die hatte der HTRC, Chris.
Dem ist nichts zuzufügen, lieber Paul. Ja, so clean die Vorrunde, also die Liga gespielt, gegen das Wespenspiel braucht man nichts zu sagen. Haben wir schon letzte Woche genug auseinandergenommen, aber war nix und dann raus.
Und somit gab es für den Düsseldorfer HC die Chance zum Titel Hattrick im Finale gegen die Mannheimer HC. Und die Düsseldorferin erwischt noch den besseren Start. Elisa Greve und Mabel Brands mit den frühen Toren. Dann in der zweiten Hälfte der Ausgleich für Mannheim durch Charlotte Hendricks und Fiona Felber. Dann ging der DHC nochmal in Führung durch Mabel Brands in der 49. Und Charlotte Hendricks dann mit Ablauf der Zeit brachte den Mannheimer HC dann in den Shootout. Ich sag schon mal so viel, es gab in jedem Spiel in Frankfurt ein Shootout, außer beim ersten Damenhalbfinale zwischen UAC und Mannheim. Absoluter Wahnsinn.
Ja, sehr, wirklich sehr ungewöhnlich. Auch eine gewisse Dramaturgie, gerade bei den Herrenspielen. Aber bei dem Shootout hat der MHC tatsächlich Qualität gezeigt. Und im Prinzip die älteste Nadine Kandler, die es drauf hat, wirklich drauf hat als Stürmerin, technisch wirklich sehr versiert und macht dann noch so ein Traum-Penalty. Und ich sage 3 Sekunden vorher zu meinem Nachbar, wo ich stehe, jetzt kann ich Nadine Kandler unsterblich machen und sie hat es gemacht. Wahnsinn.
Für den Mannheimer HC war es der zweite Titel nach 2016. Julie Pieper sagte danach, am Anfang von der Saison meinte Bobbes, also Niklas Bennecke, der Trainer von den Mannheimer Damen, noch zu uns, Hauptsache wir steigen nicht ab. Ja, weil man muss ja dazu sagen, der Mannheimer HC hat viele, viele Spielerinnen abgestellt. Unter anderem Olympic Qualifier sei ein gutes Stichwort, hatten wir die letzten Wochen auch schon behandelt. Chris, ich finde das, als ich das gehört habe, dachte ich, okay, das ist schon ganz schön tief gestapelt, auch zum Anfang der Saison, wenn du am Ende dann auch noch Meister wirst. Ne?
Als die Bundesliga rum war, war auch im MHC laut geworden, hier ist super, wir sind total zufrieden und das Viertelfinale, das nehmen wir jetzt mit und das ist ein on top. So, dann dieses Köln-Spiel. Hatten wir behandelt. Jo, dann kommen sie nach Frankfurt, können ihr Glück nicht fassen, haben das UAC-Spiel, sind im Finale, gewinnen das Finale. Also unglaubliche Story. Aber da siehst du wieder mal eine junge Mannschaft, ja, Fiona Felber. Wir hatten genau jetzt, vor 4 Jahren, gab es den Kontakt in Minsk bei der Halleneuropameisterschaft der Damen, hat Fiona gesehen, ich damals noch in Charge für Austria, hat mich angequatscht. Wir haben das klar, vermittelt und dann ist Fiona im Sommer nach Mannheim und jetzt ist sie als Kapitänin deutsche Meisterin geworden. Alter, was eine Story. Und die anderen auch, Frau Hendricks und so, Julie Pieper, ja, Wahnsinn, 17 Jahre alt, hat in der Bundesliga fast in jedem Spiel ein Tor geschossen, unglaublich. Also wirklich großartig, ist gut gelaufen und nochmal, sie haben es kontinuierlich runtergespielt, ihr Ding, mit einem wirklich guten Verlauf und haben auch, erinnert euch bitte, Rot-Weiß Köln war wohl die bessere Mannschaft, trifft die Kiste nicht, bumm, Halbfinale. UAC schlägt sich selbst, sagen wir es jetzt mal so, Mannheim macht's fein, bumm, Finale. Düsseldorf, yo, Favoritenrolle nicht gerecht geworden, zack, Mannheim deutscher Meister. Manchmal ist es, wenn du im Flow bist, gleiche Story, können wir gleich von Herrn erzählen, ja.
Lass uns noch über die beste Spielerin sprechen, Chris, beim Final Four. Wir hatten beide den gleichen Namen gesagt, unabhängig voneinander, haben den jetzt gerade vor der Aufnahme auch erst abgeglichen, sind wir in Frankfurt gar nicht zugekommen. Wir hatten beide gesagt, Fiona Felber, für uns eindeutig beste Spielerin des Turniers. Das sahen die Menschen, die das gewählt haben, ich weiß gar nicht, wer das war, am Ende anders. Es wurde dann Femke Jovi, Torhüterin beim Düsseldorfer HC, Chris. Femke Jovi hat eine gute Endrunde gespielt, müssen wir gar nicht drüber reden. Am Ende dann doch so eine, ich möchte mal sagen, so eine leicht politische Wahl, dass du dann jemanden aus dem Verliererteam immerhin zum MVP wählst.
Ich verstehe das überhaupt nicht. Also eigentlich müsste man wie in anderen Großhockey-Veranstaltungen auch beste Torfrau, beste Torwart wählen und beste Spieler und beste Scorer, ja. Aber History.
Gab es nicht früher auch ein All-Star-Team?
Nee, bei der Deutschen nie. Bei den Herren gab es immer diesen goldenen Ball oder wie das Ding heißt. Und bei den Mädels gab es so eine lustige Kanne.
Strafecken, Chris, da haben wir uns angeguckt nach den beiden Halbfinals bei den Damen und dachten uns wohl beide, was war das denn? Also im ersten Halbfinale inklusive Wiederholungsecken, die Statistiken jetzt, 6 vergebene Ecken, im zweiten Halbfinale waren es 9, im Finale waren es sogar 10. 25 vergebene Ecken in 3 Spielen und ich sage jetzt so viele Eckentore waren jetzt nicht dabei, dass man sagt, na gut, 25 vergeben, aber so geführt 25 waren noch drin, so war es jetzt nicht.
Ich glaube, dass es auch ein bisschen an dem Boden liegt.
Es waren übrigens 4 Tore aus 25 Ecken.
Naja. Also mit dem Boden ist halt so eine Geschichte. Ja? Die Top-Ecke, die mir da einfällt, ist eigentlich nur bei den Herren. Hier die Ecke zum Ausgleich durch Didi Enrique Linnekogel, der mit dem Schlusspfiff den ersten Strahl abknallt. Der Boden ist sicherlich ein Thema und es war auffällig, dass die Männer besser damit zurechtgekommen sind bei den Ecken als die Frauen. Diese 80 auf 80 Zentimeter oder wie groß die da sind, diese Platten mit diesen ganz kleinen Löchern da drin, werden bei den großen Events auch immer gelegt, auch international, ja. Und es ist schon, auch um mal vorwegzugreifen, was Dario Behnke und Nico Proske im Finale, die machen den Zieher und der Ball ist weg, ja. Die können das. Daraufhin wurden natürlich auf den Rängen von der Fachwelt die Diskussion angeregt, hey, was wäre denn, wenn so eine deutsche Meisterschaft mal wieder in der Turnhalle gespielt werden würde mit einem Satz Erhard-Banden aus Holz mit roter Banderole innen? Ist natürlich eine Hypothese. Ein anderer hat gesagt, das wäre genauso, als wenn du die Fußball-Weltmeisterschaft auf Naturrasen spielst und das Halbfinale und das Finale auf Kunstrasen. Fand ich jetzt ein bisschen überzogen, aber ist eine schöne Metapher, ja. Also.
Aber da würde ich würde da gerne mal dagegen halten und mal auch sagen, gut, wir sprechen gerade in der aktuellen Zeit, Chris, ganz, ganz viel über Professionalisierung der Liga, Professionalisierung des Sports. Wir brauchen diese Events, heißt es immer wieder. Diese Events sind eine gute Reputation, gerade auch für Sponsoren, wenn man das Ganze sieht, der Sport ist was wert. Wenn wir jetzt sagen, wir machen das ganze Ding jetzt hier, ich sag mal in Berlin, 5 Minuten von dem Ort weg, wo ich aufnehme, hier bei uns im Büro von Upchoice im Coast Sportcenter, ist das super cool, aber dann.
Das ist halt, ja, Fluch und Segen. Als ich noch Hallenhockey gemacht habe mit kleineren Nationen, dann fährst du irgendwo hin und gehst in die Halle, siehst den Boden, siehst die Banden und hast dir schon gedacht, Alter, das wird nichts. Früher gab es diesen Linoleumboden, die Story schon erzählt, 2010 in Poznan auf der Hallenweltmeisterschaft. Stefan Bernatek, einer der besten Hallenspieler seiner Zeit, auch in Mannheim gespielt. Der hätte gleich wieder heimfahren können. Der Boden war so stumpf, der konnte keinen Zieher, der konnte nichts machen. Und ich weiß, dass es schwierig ist. Denk mal bitte an diesen grünen Boden, der in Stuttgart lag damals. Das waren so Bahnen, Längsbahnen. Wenn du einen Diagonalball gespielt hast und bist über die Naht gekommen, hat das Ding angefangen zu hüppen. Wir brauchen die Arenen, wir brauchen die vielen Leute. Keine Frage, aber wir brauchen einen Boden, den du gewohnt bist, wo du Ball spielen kannst. Und wir brauchen Banden mit Eingangswinkel gleich Ausgangswinkel, ja.
Das war damals nämlich in Stuttgart auch wirklich mit dem Boden sehr wild, weil die Frage war, was machen die Schiedsrichter damit? Weil er spielt den Ball flach los, er springt hoch weg, was pfeifst denn dann? Ja, man einigte sich, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere, dann darauf, dass man sagte, gut, ist dann so.
Da kannst du jetzt auch keinen Vorwurf machen, ja, aber es ist nicht das Gleiche, was du 6, 8, 10 Wochen vorher gemacht hast. Sowas ist schwierig und man konnte bei den Damen speziell sehen, Ecke von der richtigen Seite mit Rückhandvorstopp, das ging so gut wie gar nicht. Da haben sie dann von auch Abstand genommen. Man konnte es auch am Training am Freitag sehen. Aber zum Beispiel bei den Herren, das war ein ganz anderer Schnack, weil das Ding halt gestrahlt hereinkommt. Ja.
Paul Pons, der Trainer von den HTRC Damm, sagte nach seinem Halbfinale, nicht der Platz sei das Problem, es waren falsche Entscheidungen, die getroffen wurden. Also da wird der Platz ein bisschen in Schutz genommen.
Man kann doch auf so einem Platz Hockey spielen, aber du musst dich halt in der kurzen Trainingszeit anpassen, zumal der HTRC auf dem Alsterplatz in der Tennisarena trainiert hat. Aber Sören, Lotta Matthäus, hätte, rette, Fahrradkette, Schnee von gestern, blablablub. Was weiß ich. Es ist durch, der MHC hat es gewonnen und wenn du am Ende oben stehst, dann hast du es auch verdient. Ende.
Ja. Herzlichen Glückwunsch an den MHC an der Stelle, dann haben wir glaube ich noch gar nicht ausgesprochen. Am Ende gewinnt dann das erste Mal eine Mannheimer Mannschaft, sage ich jetzt mal an diesem Wochenende, ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, denn wir starten rein mit den Herren vom Mannheimer MHC, die hatten ihr Halbfinale gegen den HTRC gespielt. Chris und alle, also mit denen ich vorher rund um die Arena gesprochen habe, haben gesagt, der HTRC macht es. Der HTRC macht es. Körper legte gut los, 2 Tore in der 3. und in der 5. Dann kam der Mannheimer HC ein bisschen besser rein auch insgesamt in die Partie, auch in diese gesamte Situation. Führte dann auch nach 48 Minuten mit 8-5. Der HTRC nahm dann den Keeper raus für einen Feldspieler Überzahl, kam dann auf 8-8 ran. Hasun traf in der 60. Chris und dann im Shootout. Pöhling und Unterkircher treffen für den HTRC. Jan-Philipp Fischer und Erik Kleiner für den Mannheimer C. Dann vergeben, Achtung, 3 Ausrufungszeichen, Michael Körper und Luis Holste und dann Fabi Unterkircher erneut angetreten, diesmal vergeben und Jan-Philipp Fischer traf dann für den Mannheimer C und somit war der Mannheimer C dann auch im Finale, Chris. War überraschend, dass Mannheim nach 48 Minuten mit 8-5 geführt hat. Ich dachte dann, als es 8-8 stand, nach dem Treffer von Hasun in der 60. Also jetzt macht's der HTRC mit den Penalty-Schützen, die dabei haben, mit Anton Brinkmann, so einem erfahrenen Goalie auch in solchen Situationen. Woran lag es am Ende, dass der HTRC das dann einfach nicht ziehen konnte? Warum man überhaupt 3 Tore in Rückstand geraten ist?
Alter, die Antwort kennt nur der Wind. Also man muss wirklich dazu sagen, was mich bei beiden Mannheimer Mannschaften beeindruckt hat, war die mentale Stärke. Das muss man wirklich sagen. Die spielen ihr Spiel durch wie ein Schweizer Uhrwerk, beide, geben nie auf. Ja, auch als der HTRC den Torwart rausnimmt und schießen da 2 unglaubliche Tore und das dritte auch noch mit der, also jetzt mit einer unfassbaren Routine gleichen die das Spiel aus. Großartig. Und dass Michi Körper dann auch anfängt, auf die linke Seite zu rennen und mit der kleinen Rückhand aufs Tor schießen will. Und Fabian Unterkirche, sage ich, schießt das Ding in einer Turnhalle nicht vorbei. Schwöre ich dir, könnt ihr jetzt alle sagen, was ihr wollt. In einer Turnhalle schießt er das Ding rein. Aber wieder, Lotta Matthäus, hat er nicht. Ja. Was ich vom HTRC wirklich nicht gut fand, dass die, ich sag's jetzt mal ein bisschen übertrieben, die rennen 1 Stunde in die linke Ecke von Mannheim und versuchen den Ball gerade vors Tor zu spielen. Das können die von mir aus eine Halbzeit machen, aber in der Halbzeit muss es doch da mal einen Turnaround geben. Gut, wir haben dann geflaxt, war es jetzt das 17. oder der 18. Versuch, da haben die 2 Tore geschossen. Aber ich fand, die haben auch nicht ihr bestes Tennis gespielt. Fabi Unterkircher schießt da auch so eine Piff-Paff-Ecke. Wahnsinn, von rechts, von der falschen Seite. Aber mir hat so generell das Spektakel da gefehlt. Ja, wir haben gesagt, oh, geile Spiele. Dann gab es immer mal ein geiles Törchen und dann wieder 10 Minuten Sense. Ja, ganz komische Endrunde. Ja, und Jan-Philipp Fischer, ganz kurz, für mich seit Jahren einer der besten Spieler der Bundesliga, einer der verkanntesten Spieler der Bundesliga. Was der seit über 10 Jahren die Strippen zieht beim MHC, unauffällig, ganz ruiger Typ, cooler Typ. Ich glaube, der hat 6 oder 7 Geschwister, die Fischers-Hockey-Legende aus Heidelberg, die Familie. So ein netter Mensch und so ein guter Spieler. Die 2 Penalties, die der da schießt, Weltklasse. Ja.
Am Ende konnte auch der neue HTRC-Herrencoach die Niederlage nicht verhindern. Jetzt fragt ihr euch, wer ist denn der neue HTRC-Herrencoach? Ich saß da drüben mit Tim und unserem lieben Unterstützer und Kumpel Tobi in der Mixzone. Wir saßen neben dem HTRC-Fanblock, Chris. Da spielten sich Szenen ab, denn auf einmal ein, ja, doch recht junger Herr mit 30er in seinem weißen T-Shirt gab sein Kind ab, sprang runter, zog sich ein HTRC Pulli an, schnappte sich ein Taktikboard und fing an, mit Xaver Sund darüber zu sprechen, was man taktisch besser machen könnte. Und dieser junge Herr war niemand Geringeres als Tobi Hauke, Chris. Wir haben ein Video gemacht davon. Wahnsinn, Tobi Hauke als Zuschauer, er kann es dann irgendwie doch nicht lassen. Also du hast das Video gesehen, Wahnsinnsszenen.
Er hat schon trainiert für Löwen zu coachen, ja. Ja klar, ich meine, der ist ja mit Haut und Haaren dabei. Letztes Jahr hat er noch gespielt, sie sind deutscher Meister geworden. Ich glaube, er ist sogar bester Spieler geworden. Der hätte den auch noch gut getan heute, also am Samstag. Aber ja, so ist es halt manchmal. Und es ist ja nur menschlich, dass er dann versucht, seinen alten Kumpels zu helfen, ja. Aber war eine skurrile Szene, keine Frage.
Es kam so ein bisschen die Frage auf, müsste da jetzt nicht eigentlich was gesagt werden? Steht ja gar nicht auf dem Spielberichtsbogen. Coach dann da von der Seite halt rein. Hätte da die Turnierleitung an sich gefragt sein müssen?
Boah. Also ich weiß gar nicht, ob sie das mitbekommen haben. Da war so viel Tobabo. Ja, du darfst eigentlich nicht, keine Ahnung, ob die ihn überhaupt gehört haben oder erreicht haben.
Also so laut wie Tobi Hauke war er nicht zu überhören, ja.
Ich stand auf der anderen Seite, du warst dran. Ich habe drüben nichts gehört. Ihr habt es mir erzählt, ich habe es überhaupt nicht gecheckt, ja.
Aber Megaszene und sehr sympathischer Moment auch von Tobi Hauke, wie er dann da auf einmal dann stand. Alster gegen TSV Mannheim Hockey, Chris, und wir haben bislang eine Bilanz von den Hamburger Teams in den Halbfinals von 0-3, es wurde 0-4. Alle Hamburger Teams am Samstag raus. Alster TSV Mannheim Hockey 7-8 am Ende. TSV hochgehandelt, ja unter anderem von dir auch als ja Favorit auf dem deutschen Meistertitel. 8-7 im Shootout durchgesetzt. Kompletter Fehlstart vom Club an der Alster, Chris. Kein Treffer in Halbzeit 1. Mannheim führte mit 3 Toren durch Proske, Vossidlo und Grossmann mit 3-0 zur Pause. Im dritten Viertel dann Karl Alt und Till Brockmann für Alster und Schlageter für den TSV Mannheim Hockey. Dann nahm Alster in gewohnter Manier an diesem Wochenende den Torhüter raus, traf mit Till Brockmann und Dieter Enrique Lindekogel zum 4-4. Traumecke von dir schon angesprochen. Und dann Shootout, Chris. Böckel und Proske vergeben jeweils. Dann treffen Brockmann und Kerner sowie Dario Behnke und Philipp Schlageter. Und dann Nick Kerner, der arme Kerl, vergibt genauso wie Philipp Schlageter. Und Till Brockmann und Dario Behnke treffen erneut. Und dann Böckel, zweiter Penalty für mich. Chris, ich habe ihn hier im Viertelfinale gegen die BRC angesehen. Ein überragender Hallenspieler. Also unfassbar, wie gut der Junge in der Halle spielt, vergibt dann aber seinen zweiten Penalty. Und Nicolas Proske, Chris, der hatte verschossen. Ich hatte das gesagt. Macht dann ein Penalty ja auch von der Rückhandseite aus, aber irgendwie gezogen mit der Vorhand. Ganz wild.
Er dreht sich Vorhand raus von rechts nach links und spielt den No-Look eingehängt in die Keule. Tommy Alexander übrigens auch, ne? Tim Jesolat, der alte Mann, wir haben jetzt mittlerweile gelernt, dass er 79 geboren worden ist. Er hat ja gespielt aufgrund der Verletzung von Tommy Alexander aus Schottland. Und Tommy Alexander kam dann auch ins Shootout rein. Den ersten hält er und macht so ein lustiges Tänzchen mit seinem Schottenkaro-Helm. Das war schon so ein bisschen, yeah, Babies, jetzt hauen wir euch weg aus Mannheim. Also Nico Proske schießt da ein Penalty ohne Nerven, ähnlich wie das Ding von den Danas in Indien und trifft und ist natürlich der König, ja. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, der TSV muss das Spiel ganz klar in der regulären Spielzeit entscheiden. Wir haben dann noch ein Riesending in der ersten Halbzeit, wo hier Altmeister Schlageter leider den Schläger nicht unten hat, sonst wäre das noch ein Empty-Net-Goal gewesen. Dann jetzt 4-0 gestanden und ich glaube, der Kollege Vossidlo schießt dann auch nochmal, macht ein Zieher, das Tor ist leer und er schießt einen kurzen Winkel von außen ans Netz. Da waren noch so ein paar Sachen. Also auch da, Alster, was geht ab? Wo wart ihr? Warum, ähnlich wie der HDAC, nicht die PS auf die Straße gebracht? Und dann hatten wir die Mannheimer Stadtmeisterschaft für die Herren am Sonntag perfekt.
Nicolas Proske sagte danach bei uns in der Mixzone, im Training habe ich ihn ein paar Mal ausprobiert, da hat er auch echt gut geklappt, aber das ist eigentlich keiner, den man in so einem Halbfinale mal macht. Das ist ja schon was Außergewöhnliches. Und nachdem ich den ersten verschossen habe, habe ich gedacht, scheiß drauf. Dann kam der Philipp Schlageter zu mir und meinte, mach einfach den, den du am besten kannst.
Musst du dir mal vorstellen.
Und das war insofern auch ganz gut für die ganze Veranstaltung. Chris, möchte nicht schon vorweggreifen zum Thema Organisation und Co., dass wir die Fans vom TSV Mannheim Hockey auch am Sonntag mit dabei hatten. Denn was die am Samstag und vor allem dann am Sonntag abgerissen haben, war schon richtig ja. Gut.
Ja, das ist geisteskrank. Aber noch ein Wort zu Nico Proske. Denkt bitte an das Relegationsspiel MSC gegen TSV, parallel zur deutschen Endrunde in Mannheim. MSC führt 1-0 im ersten Viertel, spielt, vergisst das Tore schießen und der gleiche Nico Proske schießt 2 Tore in den letzten 3 Minuten. Und eins war auch so ein Schlitzohr-Ding. Der Junge ist halt wirklich gut. Das 1-0 in dem Halbfinale, unglaublich. So ein guter Hallenspieler, wirklich ein Zocker, ein Schlitzohr alte Schule, ja. Macht Riesenspaß, dem zuzugucken.
Finale dann, Mannheim AC gegen den TSV, Mannheim Hockey Chris. Am Ende 7-5 für den Mannheim AC und das kam so. Es stand nach 60 Minuten 5-5 für den Mannheim AC, trafen zweimal Marius Leser, Marius Schachner, U21-Weltmeister, Nico Reichert und Moritz Zimmler. Und für den TSV Paul-Philipp Kaufmann, Philipp Schlageter, Lukas Pfaff und zweimal Nicolas Proske, der jetzt nicht die verkehrteste Endrunde gespielt hat. Im Shootout vergibt dann Proske, ausnahmsweise mal, Jan-Philipp Fischer traf hingegen, Dario Behnke vergab dann und Marius Leser traf zum Sieg. Und vor allem der letzte Penalty von Leser war besonders bitter, Lukas Stumpf hat ihn schon, Leser traf dann im Nachschuss mit der Rückhand und machte den Mannheimer AC somit zum Meister.
Ganz komischer Spielverlauf, dadurch, dass Mannheim vorne weg ist. Wir haben da oben gestanden und haben geschaut und es ging so ein bisschen die Körpersprache weg vom TSV. Und das hat dem MAC, wie ich schon sagte, die waren mental gut drauf, Frauen wie Männer, unheimlich in die Karten gespielt. In der Halbzeit haben mir schon alle erzählt, es kannst vergessen, es gewinnt auch der MAC. Ja, und am Ende kam es dann auch so. Also sie haben ihr erstes Spiel verloren in der Saison der TSV und dann das Endspiel. Das ist natürlich bitter, aber sie waren am Sonntag nicht... Sie waren nicht so gut. Die Frage wird sein, warum? Das werden wir hier nicht beantworten können. War es die Angst vorm Gewinnen? War es die Angst vorm Versagen? War es die Geschichte, dass die Mannschaft, dass Philipp Schlage, der jetzt irgendwann aufhört oder aufhören muss, dass du so eine Mannschaft nie wieder zusammenbekommst, so schnell? Es war eine einmalige Situation. Fragen über Fragen, wir können es nicht beantworten. Auf jeden Fall war es ein bisschen weak.
Ich hatte auch so ein komisches Gefühl nach dem Halbfinale vom TSV. Chris, ich weiß nicht, ob dir das auch so ging. Die Mannschaft hat sich unfassbar gefreut über den Eintritt ins Finale, völlig verständlich. Ich habe mir nur gedacht, da lässt du ja emotional schon sehr, sehr, sehr viel raus. Ne? Dann diese Spannung wieder hochzufahren fürs Finale. Ich hatte das Gefühl, der TSV hatte da gerade in dieser entscheidenden Situation Penalty so ein bisschen Probleme. Ist es eine Analyse? Wir sind beide kein Teil des Teams. Das ging mir nur so, dass ich dachte, da hat man zu viel Emotionen und zu viel emotionale Spannung schon rausgeballert.
Er hatte ja auch einen Vergleich gezogen. Das ist ja wie Schalke gegen Dortmund, wie auch immer, ja. Aber normalerweise, wenn die Liga spielen, das ist ja der Hassgipfel, ja. Also die haben ja alle Lack gesoffen, wenn die dann spielen. Aber irgendwie hat er am Sonntag, der MAC hat es konzentriert und fokussiert gemacht. Und ich fand den TSV sehr nervös. Für mich hat da keiner Lack gesoffen vor dem Spiel, ja. Aber gut, ist auch wieder ein Endspiel, es hat wieder andere Gesetze, keine Frage. Also Leute, eine ganz komische Endrunde.
Wir müssen auch noch über Adrian Raffi sprechen. Chris kam im Sommer mit seinem Bruder zum Mannheimer AC. Auf dem Feld erster Torhüter, in der Halle kleine Torhüter, Rotation beim Mannheimer AC. Tobi Walter, Flo Simon und halt Adrian Raffi, der dann im Halbfinale reinkam für einen 7-Meter gegen Michi Körper, den dann auch gehalten hat. Erstmal Respekt, 7 Meter gegen Michi Körper halten, können nicht viele von sich behaupten. Und dann kam auch für beide Shootouts rein, die man ja bekanntermaßen gewonnen hat. Wahnsinn, oder? Es wurde dann auch laut, dass man, ja, wenn man den besten Torhüter des Turniers küren könnte, wahrscheinlich den guten Adrian Raffi mit gefühlt, ja, 5 Sekunden regulärer Spielzeit, nämlich bei Ein- und Auswechslung, den Preis geben könnte.
Naja, das ist ja Quatsch. Alex Stadler hat auch die Weltmeisterschaft gespielt und John Danberger die Penalties gehalten. Also das ist ja auch so eine immer so eine Teamgeschichte. Denkt mal bitte, was bei der Handball-Europameisterschaft jetzt da los war. Also es ist ja auch ein Team, aber gut, ist nochmal was anderes. Ja, man darf auch nicht vergessen, dass Flo Simon in Malaysia war und Juniorenweltmeister geworden ist. Und der gute Adrian Raffi war den Spaniern. Deswegen hat er auch Altmeister Tobi Walter gespielt. Also hatten sie im Prinzip 3 Torhüter die Saison. Großartige Sache, wenn du einen hast, der Penalty-Killer ist und sitzt auf der Bank und kommt rein und holt dir das Ding. Beim Handball ist es ja auch, wie gesagt, gang und gäbe, dass beim 7-Meter der Torwart gewechselt wird. Habe ich auch beim Hockey auch schon mal öfter gesehen. Anyway, anyhow, dass Michi Körper und Fabian Unterkircher in 2 Minuten 2 Shootouts versemmeln, also Weihnachten ist öfter, ja. Und das Endspiel-Shootout habe ich vorhin schon mal gesagt. Dario Behnke macht einen Zieher, der Ball ist weg und Nico Proske genau das Gleiche. Und dann war es halt auch gemähte Wiese, ja.
Doppeltitel, also Damen und Herren, das ist natürlich was, worauf man besonders stolz sein kann, haben sie auch entsprechend gefeiert. Wir haben uns ja auch auf den Weg gemacht aus Berlin, Chris, und wir hatten uns gefreut. Final Four in Frankfurt, letztes Jahr geile Spiele ja auch für uns, die wir am Stream gesehen hatten, und wir hatten uns ja alle schon drauf gefreut, du ja auch. Und irgendwie, Chris, ich weiß nicht, wie es dir geht, da kann jetzt keiner so richtig was für. Wir hatten 5 Shootouts in 6 Spielen, das ist an sich Spektakel pur, nichtsdestotrotz. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich war vom Niveau insgesamt, vom sportlichen Niveau doch recht enttäuscht.
Ja, enttäuscht vielleicht zu krass. Es war jetzt nicht so die Delikatesse, wenn ich da letztes Jahr an BAC gegen Alster dran denke, was das ein Spektakel war. Ja. Was ich am spektakulärsten fand, waren die 6-8 Minuten von Harvesterhude gegen Mannheim, wo die Harvesterhude Boys wirklich mit einer so reifen Leistung die 3 Tore aufgeholt hat. Das fand ich wirklich phänomenal, ja. Aber auch Michi Körper und Fabian Unterkircher oder auch Dieter Enrique Linnekogel, Nick Kerner und so. Das war jetzt nicht das Spektakel, was die Papierform hergab. Und insofern haben wir, es war sehr spannend, ja, aber ein Hallenhockey-Delikatesse war es am Ende des Tages nicht.
Es war vor allem halt viel Defensivarbeit, ne? Viel Räume ganz, ganz eng halten, viel an der Mittellinie stehen und schauen, was der Gegner macht. Deshalb fielen die Tore vor allem dann, wenn dann eine Mannschaft in dieser künstlichen Überzahl gespielt hat und die Teams kamen dann eigentlich immer ran. Ganz spannend fand ich auch, dass das nie gespiegelt wurde, ne? Es war dann ganz oft so, eine Mannschaft nimmt den Torhüter raus und kommt noch zum Ausgleich und rettet sich in Shootout. An sich, das spannend zu sehen. Nichtsdestotrotz, man muss auch sagen, es war eine Hallensaison, Chris, ohne Nationalspieler, ohne Nationalspielerin. Entsprechend sollte man das vielleicht auch nicht zu hoch hängen. Trotzdem gibt es noch ein paar Themen abseits davon, über die wir sprechen wollen, Chris. Und das zum einen das Thema Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen aufgeploppt bei uns. Denn da waren zum Teil, wollen hier gar nicht so eine Schiri-Schelte machen. Das möchte ich an der Stelle auf alle Fälle betonen. Da waren sehr, sehr gute Leistungen mit dabei. Nichtsdestotrotz gab es da ja, so ein paar Szenen und auch so das Thema Spielleitung, die, ich sag mal vorsichtig, nicht optimal waren.
Ja, aber es war schon schlimmer. Das Einzige, der Pfiff des Wochenende, es war die Ecke für Alster gegen TSV, quasi mit dem Schlusspfiff, die der Kollege Linnekogel dann reinlasert. Aber da ging es auch völlig auseinander, dass der gute Ole die Ecke pfeift und viele sagen, der hat kein Topic gespielt, der hat kein Fingerspitzengefühl. Der Spieler war in der klaren Vorwärtsbewegung im Flow. Das war keine, also ein Meter in der TSV-Hälfte und der TSV-Spieler war in der Vorwärtsbewegung und hat den Ball über den Schläger des Alster-Spielers gehoben, also ob er es mit Absicht gemacht hat oder nicht. Und dann wurde der Ball in der Bewegung, ist er weggespielt worden und dann gibt es Ecke. Ja, wenn Alster das Halbfinale gewonnen hätte, hätte es sicherlich Zoff gegeben oder Ärger oder es wird auf die Schiedsrichter geschoben worden. Das war schon eine schwierige Geschichte, aber es gab auch welche, die gesagt haben, ja, es ist eine klare Ecke, nein, es war Absicht, fertig. Ansonsten fand ich jetzt schiedsrichtermäßig, ja, meine Güte, es sind auch nur Menschen. Da waren ein paar Sachen dabei, aber jetzt auch nicht mehr als sonst, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Ich finde natürlich Ben Gönten wieder geil, ja. Ein Jahr nach seinem Unfall jetzt aus Indien auch. Pfeift Valencia, Olympic Qualifier, kommt zurück, pfeift da eine Endrunde runter, kalt wie eine Hundeschnauze. Der Junge ist einfach gut, fertig.
Ansonsten hat Viktor von Kolke in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesagt, das war bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir in Frankfurt waren mit diesem Format. Und er kann sich sogar vorstellen, dass man jedes Jahr am letzten Januarwochenende Final Four in Frankfurt spielt, Chris. Das deckt sich übrigens, also da muss ich ja sagen, du schicktest heute da diesen doch ganz netten Artikel hier rein in die Gruppe. Da konnte ja kein Mensch ahnen, dass neben der Hockey-Prominenz von Viktor von Kolke auch noch dein Name auftaucht. Chris Faust, ich zitiere, im Vorstand des Hessischen Hockeyverbandes zuständig für Leistungssport, sagt, am Wochenende war gefühlt ganz Hockey Hessen in der Halle, darunter sehr viele Kinder. Das wirkt motivierend und prägend, wenn man solch ein Spektakel sieht, Chris. Das hast du aber schön gesagt.
Ja, ist doch so. Was willst du denn?
Hessen-Hockey. Das ist das Problem, Chris. Da war nur Hockey Hessen war da. Niemand abseits gefühlt davon, ja?
Naja, das ist richtig. Ein paar Hamburger waren da. Es war so lustig. Du hast es ja mitgekriegt. Dauerbeschallung und es waren auch ganz viele alte, nette Menschen wieder da. Und es war, also,
oh, Chris, ja, ja, wie schnell das heute ist, gell? Und ach, was die da renne und so tief mit dem Ball und mit denen kurze Krummsäbel, mit denen kurze Keule, konnte ich überhaupt gar Hockey spielen. Wir haben früher auch Hallo-Hockey gespielt, aber das war,
das war ganz an der Athletik und so voll Badesalz-like. Also es ist schon unheimlich süß, was man da für Leute trifft, die auch wirklich interessiert sind. Aber ja, natürlich, ich meine, klar, wenn du es in Köln machst, wenn du es in Düsseldorf machst, kommen andere Leute dahin. Wenn Viktor meint, man kann das auf Jahre in Frankfurt machen, ich habe bestimmt nichts dagegen. Jetzt mal, aber ich habe eine gewisse Subjektivität. Ja.
Ich weiß, was er meint, ne? Dieses etablieren wollen und so, aber ich weiß halt nicht, Chris, ohne dir zu nahe treten zu wollen, ob Frankfurt da die richtige Adresse ist.
Naja, gut, wenn dreimal Mannheim da ist, ist es ja jetzt nicht so blöd. Die Problematik, die wir aber haben, ist, du fängst mir jetzt gleich an, von der Schmelinghalle zu erzählen, die mit 8000 vor 10 Jahren voll war. Die Problematik ist, wir haben mittlerweile zu große Arenen. 2,5 ist zu klein, 8 ist zu groß. In Frankfurt, die ist ganz gut mit knapp 5. Frankfurt ist, wie wir wissen, sehr zentral. Die Halle liegt sehr zentral. Die Parkplatzsituation ist ganz gut. Die Bahnanbindung, wenn sie mal nicht streiken, so wie letztes Wochenende, ist eigentlich auch ganz gut. Der Flughafen ist eine Viertelstunde. Also es ist kein Schmutz. Aber es bleibt abzuwarten, was passiert, wenn das 4. oder 5. Mal ist. Weil dann kommt nämlich der Hockeyspieler mit 68 Jahren nicht mehr dahin, der mal 3 Kilometer Luftlinie Hockey gespielt hat vor vielen Jahren. Ja, da gibt es eine gewisse Ermüdung. Es gab ja auch mal Pläne, es rotierend zu machen. Also keine Ahnung, wenn man alle 3 Jahre Frankfurt macht, von mir aus. Ja.
Frankfurt, Köln, Hamburg, Berlin.
Und fängst wieder von vorne an, zum Beispiel, ja.
Ich weiß, was Viktor meint und da müssen wir auch noch sagen, Chris, es ist auch viel eingeprasselt auch so drumherum, auch auf Hockey-Bundesliga und Co. Und da möchten wir auch sagen, erstmal viele Grüße an der Stelle an die Hockey-Bundesliga-Vertreter, die sich schon auf unsere Folge freuen. Alles in einem guten Job gemacht, müssen wir so sagen. Eine Sache, die ich mir noch gewünscht habe, Chris, ich weiß nicht warum, mir hat so ein bisschen Rahmenprogramm gefehlt, gerade so in diesem Umlauf von der Frankfurter Süwag Arena, vielleicht auch mal so für Familien und Kinder und so, dass man da vielleicht mal, ja, irgendwas schafft, irgendwie mal eine Torwand oder weiß ich nicht was. Das war mir ein bisschen wenig, aber wie gesagt, man muss ja auch immer noch Potenzial haben, sich zu entwickeln.
Gab es das früher? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Gab es früher Torwand oder irgendwas auf einer Hallenmeisterschaft?
Also ich habe zumindest immer mehr Entertainment so drumherum, also dass da mehr so zum Mitmachen, aber...
Gab doch Lattenschießen.
Das stimmt, ja, das stimmt. Sogar erfolgreich, wie ich gehört habe. Ich habe es leider nicht selber gesehen, aber war wohl erfolgreich. Ansonsten, Chris, müssen wir noch sagen... Alles in allem, Haken hinter, Hallensaison. Liebe Leute, wenn ihr euch ein Ticket für einen Finaltag kauft, geht bitte auch hin. Ja, weil das ist sonst echt Mist, wenn die Halle ausverkauft ist und keiner ist da. Das ist noch ein Appell von Viertelpause an euch.
Keiner ist da, ist übertrieben, aber es war schon sehr merkwürdig, dass hinter den Toren waren schon auffällig viele Löcher.
Und es war jetzt nicht Lanxess Arena mäßig hier, weiß ich nicht, 20.000 Leute gehen da rein, dann fehlen da mal 500. Das fällt ja schon auf.
War schon komisch. Ich meine, es war ohne Ende Rabatz, weil die TSV-Leute und die MRC-Leute natürlich ordentlich Alarm gemacht haben. Aber grundsätzlich war es ein schönes Event. Du hast ja immer so gerade samstags, dann gucken alle Damenspiele, dann sind die alle weg, die gucken dann keine Herrenspiele. Und die Herrenspiele gucken, gucken meistens keine Damenspiele. Dann ist samstags immer schon durchsetzt. Aber am Sonntag war es komisch.
Also an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch an den Mannheimer C. 2 Titel, einer an die Damen, einer an die Herren. So kann man es machen.
Zum letzten Mal jetzt wirkliche Glückwünsche an beide Mannschaften und an beide Coaches. Die Teams, die am solidesten und mental für mich am stabilsten das Wochenende performt haben, haben zu Recht die 2 blauen Dinger ans Nagelblatt geholt. Glückwunsch.
Und ich hatte schon so einen Haken hintergemacht hinter die Hallensaison, Chris, aber das gilt nur für die Bundesliga. Es gibt ja noch andere Ligen und die sind zum Teil nicht weniger attraktiv, beziehungsweise nicht weniger leidenschaftlich. In der 2. Bundesliga West gab es ein wichtiges Spiel am Wochenende bei den Herren. Gladbach HTC gegen DSD Düsseldorf und da ist eine Vorentscheidung im Aufstiegskampf gefallen. Der Gladbach HTC hat sich mit 6-5 durchgesetzt und hat jetzt 6 Punkte Vorsprung auf den DSD Düsseldorf. Siegtor Niklas Braun in der Schlussminute, Chris. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, auf jeden Fall. Da kommen mal wieder die Altmeister hoch.
Und jetzt gehen wir sogar noch eine Liga tiefer, Chris. Regionalliga ist auch mal an der Reihe bei uns. Wir gehen mal das Ganze so nach Regionen durch mit Herren und Damen, starten im Westen. Da duellieren sich der RTHC Leverkusen und der Kahlenberger HTC um den Aufstieg. Beide 13 Punkte, noch 4 Spiele Rest. Leverkusen hat am Wochenende Punkte liegen lassen, 4-4 gegen die 2. von Krefeld gespielt. Kahlenberg hat die 2. von Rot-Weiß Köln geschlagen und ist jetzt punktgleich. Ich wage jetzt mal zu behaupten, Chris, dass du von beiden Teams noch kein Spiel in dieser Saison gesehen hast. gesehen hast.
Ich finde es romantisch, dass RDAC Bayer Leverkusen wieder am Start ist und Richtung zweite Liga geht. Und wenn wir jetzt auf die Damen kommen, finde ich jetzt auch Bergisch Gladbach auch ein sehr romantischer Club. Die sind jetzt erst aus der zweiten Regio hoch und peilen jetzt vielleicht einen Durchmarsch an. Finde ich großartig. Und mit der Regionalliga, ich finde, ja, wir sollten uns auch immer mal wieder damit befassen, weil die spielen genauso gern Hockey wie alle anderen auch. Und es geht ja dann auch wieder Richtung Bundesliga. Ja, und insofern wollen wir euch auch mal da einen Ausblick geben.
Genau so ist es. THC Bergisch Gladbach, hast du schon gesagt, Spitzenreiter ohne Punktverlust. Und das als Aufsteiger. Also wer weiß, vielleicht ist da ein deutscher Meister 2026 incoming, wenn das so 2027, wenn das so weitergeht. Das wäre natürlich krass. Wir gehen in deine Region, in den Süden, Chris. Bei den Damen TuS Obermenzing. Die haben schon den Aufstieg gefeiert am Wochenende. 2 Spiele vor Schluss, 9 Punkte Vorsprung auf Freiburg. Herzlichen Glückwunsch.
Auf jeden Fall, lieber TuS Obermenzing. Großartig zurück in der zweiten Liga. Bei den Herren ist es völlig spannend. Ja, lies mal die Konstellation vor.
Gerne. Alle 3 Teams haben 7 Spiele. ASV München 16 Punkte, HTC Würzburg 15. Tim, hier bei mir in Berlin im Büro nebenan, wird da ganz, ganz fest die Däumchen drücken. Und der Hanauer THC hat 12 Punkte. Jetzt spielt Hanau gegen Würzburg, dann spielt Hanau gegen den ASV München und dann der ASV München gegen HTC Würzburg. Chris, wer macht's denn?
Crunch-Time. Crunch-Time, Baby. Würzburg ist Absteiger. Die hatten letztes Jahr das Knallerspiel in Rüsselsheim. Zum Abstieg ist Rüsselsheim drin geblieben. Ich glaube, so ein bisschen Würzburg macht's wieder. Aufgrund der Routine.
Dann schauen wir mal in den Osten. Da ist der ATSV Güstrow Tabellenführer. 18 Punkte nach 8 Spielen. Real von Camisso hat 12 Punkte bei 7 Spielen. Muss jetzt alles gewinnen. Und die spielen allerdings auch noch gegeneinander, Chris.
Real von Camisso. Ist ähnlich wie meine Freunde von Roseneck. Eine Legendenmannschaft von, ich hörte immer nur Real von Camisso. Ich kannte auch mal einen, der da gespielt hat, aber ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Aber da geht es auch, um das jetzt mal diplomatisch auszudrücken, um das gesellschaftliche Miteinander.
Richtig.
Die müssen ganz klar aufsteigen.
Und ich habe mal gehört, dass du bei Real von Camisso auch, was Hockey angeht, doch eher die etwas besser betuchten Herren unterwegs sind. Aber ob das wirklich so ist, kann ich dir gar nicht sagen.
Schickimicki? Ach komm.
Ja. Klingt so ein bisschen, ne? Auch Real von Camisso klingt ja. Die hätten doch mal was. Stell dir mal vor, Hallenfinal vor Rot-Weiß Köln gegen Real von Camisso.
Und Roseneck gegen Alster.
Und Roseneck gegen Alster.
Geil.
Oder hast du ein Berliner Statue mit HC Roseneck gegen Real von Camisso und wahrscheinlich von der Fanbase her 30 Leute da. Dann haben wir nochmal eine andere Stufe erreicht. So, schauen wir auf die Damen. Da ist der Steglitzer TK vorne, hat 21 Punkte aus 8 Spielen. Verfolger sind die Damen von Motor Mirane, die haben 15 Punkte aus 7 Spielen. Die spielen auch noch gegeneinander. Chris, sieht aber gut aus für einen Steglitzer TK hier aus Berlin.
Ach, der STK. Hier, euer blonder Engel ist doch vom STK.
Und unter anderem spielt Tim ja auch aktuell wieder beim STK. Ja. Also da, okay. Wie ich übrigens rausgefunden habe, auch der Kollege Jens Brieschke ja auch für STK gepfiffen. Wusste ich auch gar nicht. Habe ich neulich durch Zufall gesehen. Viele Grüße auch an der Stelle.
Für mich gibt es nur Roseneck und Rea. Hier kommt Norden, machen Norden.
Damen, HTHC 2 steht da vor Alster 2, vor UHC 2, die dürfen aber alle nicht aufsteigen, Chris, das ist ein kleines Problem. Deshalb kämpfen dahinter der Kieler THC mit 18 Punkten, der Club zur Fahr mit 16 Punkten und der MTV Braunschweig ebenfalls mit 16 Punkten noch um den Aufstieg. Alle haben 10 Spiele, aber die Liga ist ein bisschen größer, deshalb hat man hier 14 Spiele. Auch Wahnsinn.
Ach, wie früher, 14 Spiele, Achtergruppen, geil. Ja. Was willst du denn jetzt sagen? Kiel Club zu erfahren, MTV Braunschweig, ja. Das gibt noch 4 Spiele, es wird noch ein enges Ding. Bei den Herren ist
Hannover 78, 11 Punkte Vorsprung vor HTHC 2 und UHC 2 auf dem Bremer HC, dann schon 13 Punkte. Ich glaube, da können wir schon mal sagen, herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg.
Ja, auf jeden Fall. Die haben ja auch lang genug oben gespielt und ist ja auch ein echter Klassiker. Regionalliga, wir werden wieder berichten.
Und wir bleiben trotzdem noch ein bisschen in der Halle, denn es geht zur Europameisterschaft und da geht's tatsächlich auch für einen von uns beiden hin. Kleine Überraschung, es ist der von uns beiden, für den es dichter dran ist. Und das ist natürlich Chris, denn es geht nach Löwen. Da geht's am Donnerstag los. Einmal kurz die deutschen Gruppenspiele. Da geht's gegen Spanien, gegen Kroatien, gegen Österreich und gegen die Schweiz. 4 Spieler sind ohne Länderspielerfahrung in der Halle mit dabei. Erik Kleinlein, Paul Kaufmann, Lukas Pfaff und Elian Maskur. Und die werden ja gecoacht von diesem, wie gesagt, nicht ganz unbekannten Staff, um Rein van Eyck, Tobi Hauke, Physio Marvin Kühn, Adrian Kock als Teammanager und Stefan Haumann als Videoanalyst. Nicht so verkehrt.
Ja, auf jeden Fall. Ja gut, aber Paul Kaufmann hat keine Erfahrung von allen Länderspielen. Lass mal gut sein. Ilian Matzkur ist ja jetzt auch eine Kante. Ja, ich kann schauen Deutschland-Spanien und Deutschland-Kroatien, wobei Deutschland-Österreich natürlich der Superknaller. Ich bin gespannt, was da abgeht in Löwen und wird eine große Freude sein. Auch da, ich werde ein paar Interviews machen und wir werden euch nächste Woche berichten aus Löwen.
Ja, weil das Viertelpause-Team teilt sich so ein bisschen auf. Chris fährt nach Löwen und Tim und ich gehen einmal bei uns um die Ecke ins Horst-Korber-Sportzentrum zu den Damen. Da ist der Finaltag übrigens schon ausverkauft. Also das könnte doch ganz cool werden. Ansonsten gehen wir noch einmal so ein bisschen durch alle Welt, Chris. Hockey 5 World Cup im Oman. Eigentlich, es geht uns gar nicht so sehr um Ergebnisse, weil Deutschland ist eh nicht dabei, sondern um eine Neuerung, Chris. Die FIH testet sogenannte Wetboards mit Wasser im Ball statt auf dem Platz. Also man sieht, wenn der Ball, wie das Wasser rausspritzt und am Rand ist ein Rohr mit Wasser, in dem die Bälle liegen. Ich kann es mir kaum vorstellen. Jetzt haben wir beide ein Video davon gesehen und ich bin ganz ehrlich, ich kann es mir immer noch nicht viel besser vorstellen. Vor allem soll das ganze Jahr jetzt beim Hockey 5 getestet werden und dann auch wirklich aufs Großfeld kommen. Was hältst du denn von den Wetballs?
Ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Also wir waren ja alle in der Schule und es gibt sowas wie Physik. Ja, also wenn für mich Wasser in einem Ball ist, dann tritt Wasser aus. Also müsste er doch erst schwerer sein und dann leichter werden. Erste Geschichte. Wenn er leichter wird, also weniger Wasser drin ist, müsste der doch anfangen zu eiern, weil er eine Unwucht hat. Zweite Geschichte. Jetzt sind wir wieder beim Penalty. Wenn du einen schnellen Zieher machst und triffst eine trockene Stelle am Platz, kann die doch gar nicht so schnell nass werden. Und das habe ich aber auch schon mal gehört, man müsste ja mit ganz anderen Schuhen spielen, weil der Platz ist ja trocken. Also, weißt du, von wegen Knie verdrehen, umknicken und so weiter. Und diese Dimpelbälle, diese Golfbälle, ihr wisst es, wenn die Plätze so nass sind, ziehen die ja immer so eine Fahne hinter sich her. Also die gleiten auf diesem Wasserfilm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Spieleigenschaften das hergeben. Und was denn mit unserem guten alten Cockerball, mit dem Korkkern, mit diesem soften Touch? Also, liebe FIH, ich glaube, das wird sich nicht durchsetzen.
Dann machen wir einfach weiter, wie es insgesamt mal so bei uns weitergeht, Chris. Das ist auch mal ganz spannend zu hören für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin auch gefragt worden, wie wir zwei das machen, eigentlich mit den Themen suchen und Themen finden. Da habe ich auch gesagt, wir haben unser Redaktionstelefonat, wir zwei meistens, und dann schauen wir immer weiter. Also es geht so weiter bei uns. Die beiden Hallen-EMs stehen an, dann noch Hallen-Club-Turniere und zweite Bundesliga-Halle. Mitte Februar geht's dann auch endlich wieder los mit unserer heiß und innig geliebten Pro League, dann in Argentinien.
Und wir haben noch Europapokal der Landesmeister A-Gruppe in Wien mit dem Havestruder THC, wovon wir auch noch berichten würden.
Und dazwischen werden wir euch auch noch mit Spezialfolgen dann immer zu ganz besonderen Themen versorgen. Das ist euer Fahrplan für die nächsten Wochen. Bei Viertelpause geht es natürlich traditionsgemäß weiter, wobei wir ja eine Tradition so ein bisschen haben, wie so kommerzialisierte Fußballclubs gefühlt. Aber wir arbeiten dran. Es war mir ein Fest, mal wieder mit dir. Genauso wie es das in Frankfurt war. Und mir bleibt nichts weiter zu sagen, als hört diese Woche bei Tim rein. Ich weiß gar nicht, wen er zu Gast hat. Also das wird auch für uns hier eine Überraschung werden. Und ich verabschiede mich aus Berlin, sage Tschüss und Ciao. Und die letzten Worte hat wie immer der geschätzte Kollege Chris Faust.
Ja, Grüße aus der Hallenhockey-Metropole Frankfurt. Leute, macht's gut. Bis bald.